Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt. Hier findest du alles rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute habe ich ein Interview für dich vorbereitet. Es ist mit Professor Dr. Sven Hildebrand. Ich freue mich sehr, dass er hier bei uns zu Gast ist und dass wir über das spannende Thema errechneter Geburtstermin bzw. errechneter Geburtszeitraum sprechen. Denn der Zeitraum ist sehr, sehr viel entscheidender als der errechnete Termin. Leider ist es aber so, dass wir den errechneten Termin eben im Mutterpass stehen haben und wir werden gleich darüber sprechen, warum es so wichtig ist, dass der auch richtig berechnet ist und was man selber dafür tun kann, was hinten raus dann für deine Geburt wieder ganz entscheidend sein kann. Deswegen ein super spannendes Interview heute hier für dich, gerade wenn du noch zu Beginn deiner Schwangerschaft bist, in den ersten Trimester oder im zweiten Trimester. Ich wünsche dir jetzt ganz viele gute neue Erkenntnisse und ja, viel Spaß mit dem Interview mit Sven Hildebrand. Herr Professor Dr. Sven Hildebrand, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich bin sehr froh, dass Sie heute da sind, dass ich heute mit Ihnen sprechen kann über den Geburtszeitraum, einen Begriff, den wir beide, glaube ich, sehr viel sinnvoller finden als den ET, den errechneten Termin, aber dazu kommen wir gleich noch genauer und ich will einmal kurz sagen, wer Sie sind. Sie sind seit 1995 ein Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Sie haben 1996 ein großes Geburtshaus gegründet, ja, ein großes Projekt sozusagen, in dem Ärzte, Ärztinnen und Hebammen zusammenarbeiten in Dresden. Sie sind Professor für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Hochschule Fulda und unterrichten dort HebammenstudentInnen. Und Sie sind großer Verfechter der selbstbestimmten Geburt und Gebärkompetenz der Schwangeren und leiten unter anderem auch Vaterabende in der Geburtsvorbereitung. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Ja.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Die allererste Frage, was ist eigentlich der errechnete Geburtszeitraum oder ET, der errechnete Termin? Was hat es damit auf sich?
Ja, haben Sie gleich mein Lieblingswort gebraucht?
Ja, ich weiß.
Wenn Sie jetzt 100 Kinder betrachten, die alle auf den Tag genau gleich alt sind, dann nehmen wir mal an, wir haben 100 Kinder, die alle am 1. Januar eines Jahres gezeugt worden sind. Dann werden diese Kinder nicht alle an einem Tag geboren, sondern das verteilt sich. Ich sage das immer so, wie wenn Sie jetzt aufs Arbeitsamt gehen, dann ziehen Sie eine Nummer. Das heißt, jedes Kind zieht eine Nummer und dieses, bei 100 Kindern ist das eine Nummer zwischen 1 und 95. Und wenn Sie sich jetzt die Verteilung dieser Geburten, ich sage es nochmal, 100 Kinder, die alle am 1. Januar eines Jahres gezeugt worden sind, dann verteilt sich das nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit, die in der Biologie immer vorhanden ist. Es ist die sogenannte gaußsche Normalverteilung. Das ist diese gaußsche Glockenkurve. Und jetzt sagt man in der medizinischen Statistik, dass ein Ereignis dann wahrscheinlich ist, wenn es mit 92-prozentiger Wahrscheinlichkeit eintritt. Das bedeutet, die ersten 4 Geburten von unseren 100 Kindern sind unwahrscheinlich früh. Und die letzten 4 Geburten von unseren 100 Kindern sind unwahrscheinlich spät. Und der wahrscheinliche Zeitraum liegt zwischen der Geburt des 5. Kindes und des 95. Kindes. Und zwischen diesen baut sich jetzt die gaußsche Glockenkurve auf. Das heißt, unser Kind 5 würde bei 38 plus 0 Schwangerschaftswochen geboren. Unser Kind 95 würde bei 42 plus 0 geboren. Ich rede immer von ungestörten, nicht Geburtseinleitung und so weiter. Und wir wissen nicht, welche Nummer unser Kind gezogen hat. Also bei 38 plus 0 wird Kind 5 aufgerufen. Kind 5 bitte. Und dann sagt das Kind 5, okay, ich wäre geboren. So, dann geht's weiter. Statistisch bei 38 plus 1 keine Geburt. Bei 38 plus 2, Kind 6 bitte. Kind 6, okay. Und wir müssen also jetzt die Kinder rausfinden, die aufgerufen werden, meinetwegen Kind 14 bitte. Und bei der Geburt des Kind 27 ist das Kind 14 immer noch in der Gebärmutter, weil es einfach den Aufruf nicht mitgekriegt hat. Oder jetzt medizinisch gesprochen, weil diese subtilen Mechanismen der Geburtsauslösung irgendwie blockiert sind. Die Kinder müssen wir rausfinden. So, und das werden also immer mehr. Und bei 40 plus 0, am sogenannten errechneten Geburtstermin, werden vier Kinder aufgerufen. Kind 49, 50, 51 und 52. Das ist der Höhepunkt unserer Aufruferei. Ja, am Tag davor wurden nämlich nur drei Kinder aufgerufen, am Tag danach auch wieder nur drei Kinder. Das ist der Scheitelpunkt der gaußschen Glockenkurve. Und rein wissenschaftlich betrachtet ist dieser Tag 40 plus 0, den wir immer als sogenannten errechneten Geburtstermin bezeichnen, der Medianwert. Das heißt, am Mittag dieses Tages, mittags 12 Uhr, wenn die Glocken läuten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind bereits geboren ist, genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind noch im Bauch ist, nämlich genau 50%. Das heißt, ein rein statistischer Wert. Aber alle denken, das wäre der Geburtstag. Ja? Und ich sage immer, dieser Tag, 40 plus 0, ist ein Tag, der wird kommen und er wird wieder gehen. Aber es wird ein ganz normaler Tag in Ihrem Leben sein und höchstwahrscheinlich nicht der Geburtstag Ihres Kindes. Und deswegen ist das so wichtig. Ich sage zum Beispiel, wenn ich diese Schiene, wahrscheinlich Geburtszeitraum festlege, dann sage ich, im Mutterpass streiche ich immer durch, errechne den Geburtstermin, streiche ich durch, ist Quatsch, schreibe Medianwert drüber und erkläre das.
Ja.
Dann sage ich immer, erstens, dieser Tag, der dort steht als Medianwert, ist streng geheim. Ja, niemanden verraten Sie diesen Tag. Wenn Ihre Schwiegermutter Sie heute anruft und sagt, wann ist denn bei euch Termin, dann sagen Sie den Termin 42 plus 0, also den hinteren Termin. Niemals diesen Tag verraten. Und dann sage ich immer noch dazu, für diesen Tipp werden Sie mir ewig dankbar sein.
Ich weiß genau, wovon Sie reden, weil man wird so nervös. Also ich habe auch, übertragen ist ja Quatsch, sondern bin über ET gegangen.
Ja.
Und ich wurde so nervös die Woche danach. Ich wurde immer nervöser jeden Tag. Es wurde immer anstrengender, weil ich dachte, mein Kind müsste doch schon längst da sein und so. Ja.
Genau. Ich will Ihnen das noch an einem anderen Beispiel sagen. Das werden Sie gleich erschrecken. Aber stellen Sie sich doch mal vor, auf Ihrem Personalausweis gäbe es eine Spalte, ist ja Name, Geburtsdatum und dann würde dort stehen, errechnetes Sterbedatum. Ja, können wir doch machen. Wir wissen, wann wir geboren sind. Wir kennen die mittlere Lebenserwartung eines Menschen. Ja, das heißt, wir können jetzt aus dem Geburtsdatum, wissen wir jetzt, 84 Jahre und 6 Monate, könnte dort stehen, errechneter Sterbetermin am so und so vielten Oktober, was weiß ich. Ja, so. Da können Sie sich vorstellen, am Tag vorher machen Sie noch eine Party. Morgen ist ja ET, ja? Oder ES dann.
ES.
Dann zwei Tage nach dem ES rufen die ersten an und sagen, du lebst ja immer noch, bist schon zwei Tage drüber. Ja. Und 14 Tage danach werden sie dann langsam rebellisch und sagen, also jetzt müssen wir überlegen, das Sterben einzuleiten. Verstehen Sie, da versteht jeder, dass das völliger Blödsinn ist. Ja. Bloß bei der Geburt und diese ganzen Begriffe, ET plus 3 oder sie ist 5 Tage drüber, sind völlig destruktiv. Ja, die bringen uns nur durcheinander.
Und gerade dieses drüber, ne, dieses Übertragen findet, das Übertragen findet ja eigentlich, Entschuldigung, erst ab Woche 42, ne, fängt es überhaupt an, das Übertragen. Und dann wird aber ab ET immer schon von Übertragen gesprochen. Ich habe es ja auch selber gerade kurz gemacht, weil man es so automatisch macht. Und das stimmt gar nicht. Ich finde auch, Sie haben noch ein anderes Bild, was ich total genial finde mit dem Apfelbaum. Vielleicht wollen Sie das auch noch kurz erzählen. Das finde ich nämlich auch so eindrücklich. Genau das Gleiche, genau.
Wenn Sie so einen Apfelbaum vor sich haben und dann sehen Sie einen Apfel, irgendwo hängt der. Sie können nicht wissen, wann dieser Apfel runterfällt. Ja, sondern Sie wissen, im Juli sind noch nahezu alle Äpfel am Baum. Da gibt es zwar so ein paar Frühgeburten, die schon runtergeplumpst sind. Ja, im Oktober sind alle Äpfel runter. Da gibt es zwar noch ein paar Übertragungen, die nach wie vor am Baum hängen, aber drunter. Ja. So, und auch das Runterfallen der Äpfel verhält sich nach der gaußschen Glockenkurve. Jede Naturkonstante verhält sich nach dieser, jede biologische Größe verhält sich nach dieser Gesetzmäßigkeit. Ja, aber wann dieser eine Apfel runterfällt, das wissen wir nicht. Sondern wir können nur statistisch sagen, wie das Fallverhalten ist. Ja, und ich will noch mal kurz sagen, ich finde das so extrem wichtig. Und ich möchte auch die Hörerinnen und Hörer Ihres Podcasts dazu aufrufen, mit diesem Unsinn aufzuhören. Ja, bei meinen Studenten ist es so, dass wir so eine Kasse einführen wollen. Jeder, der ET Plus sagt, muss da einen Euro reinbringen und dann gehen wir abends in Fulda im Bernhuda-Dreieck einbringen, dass wir uns das gar nicht erst angewöhnen. Solche sinnlosen Begrifflichkeiten, die nur negativ sind. Ja, und jetzt werden viele vielleicht denken, das ist Krümelkackerei, Wortklauberei und so weiter. Das stimmt aber nicht, weil wir eine Haltung transportieren. Und diese Haltung ist wichtig für die Frauen und vor allen Dingen für die Kinder. Denn wir haben heute einen Zustand, dass 20% mit steigender Tendenz immer mehr, ich glaube, wir sind schon bei 24% der Geburten eingeleitet. Das heißt, jedes vierte Kind wird die Geburt künstlich eingeleitet.
Nur weil der Apfel nicht pünktlich gefallen ist.
Okay.
Ja, ja, absolut. Also ich finde das auch sehr, sehr erschreckend und sehe, wie Sie arbeiten und finde das natürlich ganz großartig, mit diesem Blick drauf zu schauen. Und gleichzeitig ist es ja so, dass im Mutterpass normalerweise es eben anders drinsteht und eben auch anders danach gehandelt wird. Also dass dann eben auch von Einleitung frühzeitig gesprochen wird und Schwangere da eben auch verunsichert werden oder auch Paare verunsichert werden, auch gerne die werdenden Väter mit verunsichert werden. Haben Sie da irgendwelche Tipps, dass Sie sagen, ich würde an Ihrer Stelle, wenn Sie jetzt nicht gerade in Dresden im Geburtshaus betreut werden, würde ich das so und so empfehlen, damit umzugehen?
Ja, erstmal, der erste Schritt wäre, dieses Verständnis zu verinnerlichen. Egal, was die erzählen. Denn ich meine, wir werden die Welt nicht verändern können. Also ich bin ja jetzt vor allen Dingen bemüht, dass so ein Stück aus den, ich habe ja gerade gesagt, das klingt nur so blöd, als ob es an der Sprache hängen würde, aber ich glaube, es hängt eben auch an der Sprache. Ich bin eben wirklich bemüht, dass die Hebammen und die Ärzte und Ärztinnen, dass die wirklich ihre Sprache verändern, das Grundverständnis verändern. Auf der wissenschaftlichen Ebene bin ich bemüht, diese wirklich hochproblematische Leitlinie Geburtseinleitung zu verändern, denn die geht von einem falschen Schluss aus. Ich will das kurz erklären. Wenn Sie jetzt ein Handy nehmen und wissen wollen, wie lange Sie damit telefonieren können, na, Sie gucken morgens auf ihr Handy und sagen, wie lange kann ich damit telefonieren, steht das dort nicht drauf. Wenn nicht rausfinden, wie lange Sie noch telefonieren wollen, sondern Sie haben oben rechts in der Ecke diese Balken, das ist der Ladezustand des Akkus. Ja, denn das ist ein indirektes Maß, in der Wissenschaft nennen wir das Surrogatmarker, ein indirektes Maß für einen nicht messbaren Zustand. Ja, und da sehen Sie, das Handy ist jetzt 60% voll und daraus rechnen Sie jetzt, das reicht bis heute Abend, komme ich hin. So, jetzt stellen Sie sich bitte vor, dass dort nicht Prozent Ladezustand des Akkus stehen würde, sondern würde stehen Zeit seit der letzten Aufladung. Dort würde meinetwegen stehen 6 Stunden und 30 Minuten seit der letzten Aufladung. Dann dürfte jedem klar sein, dass das eine Angabe ist, mit der wir nichts anfangen können. Denn das Handy kann ja 6 Stunden und 30 Minuten ausgeschaltet in unserem Nachttisch gelegen haben, dann ist der Akku voll. Oder wir haben diese 6 Stunden und 30 Minuten dauernd telefoniert, da ist der Akku leer. Das leuchtet jeden ein, dass wir die Angabe Zeit seit der letzten Aufladung nicht verwenden können, um die Ressourcen unseres Akkus zu betrachten. Ja. Aber die Leitlinie Geburtseinleitung geht genau davon aus. Ja, die nimmt die Zeit seit der letzten Aufladung, die nimmt also das Schwangerschaftsalter als Maß für die Gefährdung des Kindes. Das ist der entscheidende Denkfehler der Leitlinie. Als wenn alle Kinder gleichmäßig ihren Akku leer telefonieren würden. Stellen Sie sich vor, wir haben hier 2 Kinder. Das erste Kind sehen Sie hier auf dieser Seite. Das ist das Kind einer Berliner Unternehmersgattin, die ganze Schwangerschaft über auf ihrer Dachterrasse im Prenzlauer Berg im Schaukelstuhl gesessen hat und Fruchtsmoothies getrunken hat. Können Sie sich dieses Kind vorstellen?
Ja.
4.900 Gramm, okay. Und hier auf dieser Seite sehen Sie ein Kind, eine Raucherin, die ganze Schwangerschaft 10 Zigaretten am Tag geraucht hat. Können Sie sich dieses Kind vorstellen? So, und das Kind, was wir gerade im Bauch haben oder was wir bei der Geburt begleiten, ist irgendwo dazwischen. Das eine Kind mehr hier, das andere Kind mehr hier. Dieses Kind, das Kind der Raucherin, wird vielleicht nach 38 plus 3 Wochen, Schwangerschaftswochen, sagen, keinen Tag länger bleibe ich in dieser Gebärmutter. Da draußen geht es mir besser. Und dann hat die, ich erkläre es gleich, aber nicht, dass ich mich jetzt für verrückt erkläre, dann hat das Kind in der Gebärmutter so eine Art roten Pilzknopf, so einen Alarmknopf, wie am Skilift. Und dann drückt das ist natürlich kein Knopf, bitte, sondern das ist ein sehr komplizierter hormoneller Mechanismus, den das Kind aktivieren kann, aber diesen Mechanismus kann das Kind aktivieren. Es drückt also auf diesen Knopf und dann geht die Geburt los und dann ist das für dieses Kind optimal. Wir werden also nicht auf die Idee kommen, zu diesem Kind zu sagen, also schau mal bitte auf Seite 7 deines Mutterpasses, da steht der errechnete Geburtstermin drauf, du musst noch 2 Wochen drin bleiben. Sondern für dieses Kind ist das ein ganz richtiger Moment. Dieses Kind dagegen, ja, unser wonniges Kind, sagen wir es mal so, dieses Kind dagegen wird, wenn es nach diesem Kind ginge, dann würde das noch ewig in der Gebärmutter bleiben. Das sagt, ach, hier ist es so schön, mir geht's gut. So, und das Kind, was wir jetzt gerade für die schwangeren Zuschauerinnen im Bauch haben oder für die Hebammen, die was wir betreuen bei der Geburt, das ist irgendwo dazwischen. Das heißt, jedes Kind hat seinen Moment, wo es die Geburt auslöst. Und übrigens, unsere Aufgabe als Ärzte und Hebammen besteht nur darin, die Kinder rauszufischen, die verzweifelt auf den Knopf drücken, raus wollen, raus müssen, aber es passiert nichts. Ja, so. Also jedes Kind hat den Moment, wo es draufdrückt. Aber jetzt sage ich wieder, von diesem Kind, von dem Raucherkind, das hat schon bei 38 bis 0. Das ist wie ein Dauertelefonat. Ja, der Akku ist schon bei 38 bis 0 leer. Und unser Wonneproppen-Kind, das hat noch einen vollen Akku, das hat volle Ressourcen. Und uns muss bewusst sein, allen muss bewusst sein, dass es ein schwerwiegender wissenschaftlicher Denkfehler ist, der der Leitlinie zugrunde liegt. Das heißt, die haben in der Leitlinie das einfach so gemacht, dass die, falls Kolleginnen und Kollegen hier mir zuhören, mögen sie nachsichtig sein. Ich sage es jetzt mal sehr banal. Die haben gesagt, wir sind jetzt bei 40 plus 0. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind in der nächsten Woche verstirbt? Ja, dann nehmen sie 41 plus 0. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind in der nächsten Woche verstirbt und so weiter. Und das steigt natürlich an, weil es immer mehr Kinder gibt, die auf den Knopf drücken und nichts passiert. Und die sind natürlich in Gefahr. So, und jetzt haben die gesagt, also wir erreichen praktisch bei einem bestimmten Schwangerschaftsalter ein Level, wo die Geburtseinleitung weniger riskant ist als das Ertragen des Abwartens. Das ist die Denkweise der Leitlinie. Ja, und das ist ein klassischer Denkfehler, weil man alle Kinder in einen Topf geworfen hätte.
Ja.
Der Denkfehler ist, alle Kinder hätten gleichzeitig Ressourcenverschwendung. Dabei ist dieses Kind, das kleine Raucherkind, in höchster Gefahr. Und wenn wir bei dem Kind bis 41 plus 3 warten würden, ja, würden wir dieses Kind verlieren. Ja, wir müssen dieses Kind schon bei 39 plus 0 erkennen. Ja, da ist es noch nicht mehr am Termin. Ja, wenn wir dieses Kind erkennen, dass das verzweifelt versucht, auf den Knopf zu drücken und diesem Kind helfen, dass es geboren werden kann. Dagegen dieses Kind, ja, das stabile Kind, das würden wir, und ich muss es nochmal sagen, eine Geburtseinleitung, ein künstliches Herbeiführen der Geburt ohne Not, heißt, wir begrenzen die individuelle intrauterine Lebenszeit eines Kindes, ja, die nie wieder. Ja, das ist eine der kostbarsten Zeiten, die wir in unserem ganzen Leben hatten, nämlich die Zeit, wo wir in unserem Mutterleib waren. Und das wird, abgesehen von den Risiken, die wir bei einer Geburtseinleitung bei unreifem Befund eingehen, ist das ein schwerwiegender Eingriff in die Biologie eines Menschen. Und ja, der muss immer gerechtfertigt sein.
Genau, also deswegen ist es so, dass ich eigentlich dazu neige zu sagen, obwohl ich keine Medizinerin bin, aber ich sage immer, es soll einen Grund geben, also einen anderen Grund. Also was ist mit dem Fruchtwasser zum Beispiel und so weiter. Ne? Also gibt es einen Grund, einen messbaren Grund, warum dieses Kind eben jetzt früher geholt werden soll?
Naja, wir brauchen bessere Surrogatmarker. Ja, also wir brauchen, also ich hatte ja gesagt, diese Angabe, die wir heute verwenden, das Schwangerschaftsalter, ist als Surrogatmarker nicht geeignet. Es gibt tatsächlich ja gute Surrogatmarker, sehr gute sogar. Mhm. Fruchtwassermenge ist ein sehr guter Surrogatmarker, ein sehr guter Marker für den Zustand des Kindes. Wobei ich hier einschränkend sagen muss, viele missverstehen das. Viele denken, wenn das Kind wenig Fruchtwasser hat, ist es in Gefahr. Die allermeisten Kinder mit wenig Fruchtwasser sind in keinerlei Gefahr. Sondern das, wovon ich rede, ist eine akute Abnahme der Fruchtwassermenge. Das Kind hatte gestern, vorgestern noch reichlich Fruchtwasser und hatte, ja, und plötzlich, heute, fehlt das Fruchtwasser. So, als wenn die Frau einen Blasensprung gehabt hätte. Es geht also um das akute. Das liegt daran, dass das Kind in solchen Notzuständen ein bestimmtes Hormon ausschüttet für das Fachpublikum, das heißt Epinephrin. Dieses ist ein Hormon, was im Notfall ausgeschüttet wird und das blockiert die Harnausscheidung und damit kann das Kind nicht mehr pullern. Und aufgrund des gigantischen Umsatzes, das Fruchtwasser wird also in kürzester Zeit gewälzt, wirkt sich das sofort aus. Ja, also diese, weil viele Geburtseinleitungen erfolgen gegen der Leitlinie, obwohl auch in der Leitlinie drin steht, ein alleiniger Mangel an Fruchtwasser ist kein Einleitungsgrund. Und trotzdem werden viele Geburten eingeleitet, weil angeblich wenig Fruchtwasser.
Genau, ja. Ich habe es auch schon oft gehört.
Ja, aber das verkennt die Tatsache, dass die Fruchtwassermenge als alleiniger Parameter gerade bei chronisch wenigem Fruchtwasser keine Aussage hat, weil sich die Fruchtwassermenge am Ende der Schwangerschaft physiologisch verändert. Ja. Sondern das, was wir ernst nehmen müssen und was wir auch wirklich ernst nehmen sollten, ist das akute Nachlassen der Fruchtwassermenge. Von einem Tag zum anderen liegt das Kind trocken, als wenn es ein Blasensprung wäre. Der zweite Parameter, auf den wir achten können, ist die Kindsbewegung. Auch hier geht es um das akute Nachlassen der Kindsbewegung. Weil die Kindsbewegung am Ende der Schwangerschaft physiologisch weniger wird, weil einfach das Kind ganz andere räumliche Verhältnisse hat. Wir reden also von der Situation, dass die Frau sagt, bis gestern war noch alles in Ordnung. Heute, mein Kind ist auffallend ruhig. Es lebt zwar noch, aber ich kann keinen Kontakt zu ihm aufnehmen. Ja, also hier stimmt was nicht. Die Frauen haben das sehr gut im Gespür.
Ja, ja.
Das ist ein sehr wichtiger und sehr evidenter Parameter, an dem wir eine mögliche kindliche Not ablesen können. Ein dritter, nicht ganz so sicherer Parameter ist, wenn das Kind noch meinetwegen bei 41 bis 3, bei 41 bis 5 Schwangerschaftswochen noch sonst wo rumgondelt. Ja, also wir brauchen am Ende der Schwangerschaft einen festen Kontakt des Köpfchens oder des vorangehenden Kindsteils zum unteren Teil der Gebärmutter. Wir brauchen diesen mechanischen Kontakt, damit der rote Knopf gedrückt werden kann. Ein Teil des roten Knopfes, ich sagte ja schon, das ist ein sehr komplizierter hormoneller Vorgang, aber ein Teil dieses Knopfes ist das Prostaglandin. Das Prostaglandin wird durch die mechanischen Druck auf den unteren Teil der Gebärmutter aktiviert. Und wenn der fehlt, weil das Kind noch sonst wo rumgondelt, dann kann dieser Knopf nicht aktiviert werden. Das ist also auch ein Zeichen dafür, dass was nicht stimmen könnte. Und das vierte ist schlichtweg der Doppler. Die Experten für Doppler-Ultraschall haben sich ja viele Jahre zurückgehalten, weil die, das behaupte ich einfach mal so, keine Lust hatten, in die ganze Diskussion um Geburtszeitraum und so weiter hineingezogen zu werden. Aber inzwischen ist die Datenlage ich habe also immer gefragt, bei 38 plus 0 Schwangerschaftswochen ist der Doppler der entscheidende Parameter, wie wir eine Plazenta-Insuffizienz, also das Nachlassen der Plazenta-Funktion objektivieren können. Warum sollte es nicht auch bei 41 plus 0 gehen? Und inzwischen ist die Datenlage da. Wir können also, haben in der im Doppler-Ultraschall ein gutes Mittel, eine mögliche kindliche Gefährdung nachzuweisen. Und aus diesen vier Angaben können Sie ein gutes Gefühl für die Kinder kriegen, die verzweifelt auf den Knopf drücken und die Geburt aber nicht ausgelöst wird.
Und in dem Fall ist dann ja auch eine Einleitung absolut sinnvoll, notwendig.
Nicht notwendig.
Genau, genau.
Kann schon bei 39 plus 5 sein. Das muss ich immer wieder sagen. Ja,
ja. Ja.
Weil es auch Kinder gibt, unser Raucherkind drückt bei allen 38 plus 2 meinetwegen. Ja, und wenn dann was blockiert, dann ist das schon ab 39 plus 5 in Gefahr.
Ja. Und was aber eben der Fall ist, was Sie ja auch gesagt haben, ist, dass mittlerweile so viele Kinder dann doch eingeleitet werden, so viele Geburten eingeleitet werden. Warum ist das denn nachteilig? Ich kenne natürlich die Antwort, aber ich möchte sie gern von Ihnen hören. Also eine Geburtseinleitung.
Also die gesamte Geburt ist ein hochsensibles Regelsystem. Das spielt sich vor allen Dingen auf hormoneller Ebene ab, aber auch auf Ebene des vegetativen Nervensystems. Also das sind sehr komplexe Mechanismen, die dort ganz feinfühlig ineinander greifen. Und ein guter Geburtsverlauf ist davon abhängig, dass diese Mechanismen, diese Zahnräder, wie ein komplexes Uhrwerk, ja, dass diese Zahnräder optimal ineinander greifen. Jetzt ist es wichtig zu verstehen, dass immer dann, wenn ein bei den Hormonen, wenn ein Hormon künstlich gegeben wird und das in sehr hohen Dosen erfolgt. Also Sie können dieses Zahnrad nicht so einfach nachahmen. Wenn Sie jetzt also ein Hormon künstlich geben, dann reagiert das System mit einem Rückbau der Rezeptoren. Ich erkläre das immer an einem Beispiel, was nicht stimmt, aber wo man sich es vorstellen kann. Wenn Sie jetzt über Kopfhörer laute Lautstärken hören, muss ich das Ohr schützen vor einer Überstimulation, indem es die Rezeptoren senkt. Und wenn wir jetzt den Kopfhörer absetzen, sind wir schwerhörig, brauchen größere Lautstärken, damit wir noch was hören können. Bitte, meine Kolleginnen und Kollegen, das stimmt jetzt nicht, was ich gerade gesagt habe. Aber so kann man sich das vorstellen. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Hormon künstlich zuführen, dann oder auch endogene Dosen, also auch innere Dosen, aber jedenfalls große Hormonspitzen erzeugen, dann schützt sich das System vor einer Überstimulation, indem es die Rezeptordichte verringert. Und jetzt brauchen Sie höhere Hormondosen. Und wenn das passiert, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Geburt mit Durchgabe von Prostaglandinen einleiten oder wenn Sie jetzt in der frühen Phase der Geburt Oxytocin geben, dann passiert genau das. Und damit ist sozusagen die Selbstregulation der Geburt schwerwiegend gestört, weil sie in die Rezeptordichte der Hormone eingreifen. Ja, das kann man relativ leicht beobachten. Deswegen bei den Einleitungsmethoden ist es wiederum ein Unterschied, wie sie es machen. Es gibt ja Einleitungsmethoden, nach wie vor werden die verwendet, wo man Oxytocin gibt. Das ist natürlich die schlechteste Lösung, weil das Oxytocin eigentlich erst nach vollständigem Muttermund wirksam wird. Dann gibt es Einleitungsmethoden, wo Prostaglandine künstlich gegeben werden. Haben wir eben auch diese Gefahr der Überstimulation und der Darmregulation. Noch idealer sind die Einleitungsmethoden, wo praktisch das eigene Prostaglandin aktiviert wird. Ja, das gibt also so mechanische Methoden, die den mechanisch am Muttermund wirken, was ich gerade sagte, und damit das eigene Prostaglandin aktivieren. Damit sind wir der Natur noch am nächsten. Also die Frage ist immer bei den Nachteilen der Geburtseinleitung, welche Reife haben wir? Na, wenn im Prinzip der Knopf fix und fertig ist und nur noch gedrückt werden muss, dann haben Sie natürlich überhaupt keine Nachteile zu erwarten. Ja, sondern da wird einfach der Impuls gegeben und dann läuft die Geburt ungestört ab. Wenn Sie aber eine Einleitung bei unreifem Befund machen, wenn also das System noch gar nicht auf Geburt eingerichtet ist, ja, also zum Beispiel ein Kind, was eigentlich denkt, ich werde bei 41 plus 5 auf den Knopf drücken. Wenn wir das bei 41 plus 0 schon einleiten, ist das ein völlig unreifer Befund. Dazu kommt noch, das muss ich noch sagen, dass oft das Schwangerschaftsalter gar nicht stimmt. Ja, also es lohnt, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, können wir gleich noch drüber reden, dass wir unbedingt erstmal prüfen sollen, ob die Grundannahme stimmt überhaupt, dass das Kind bei 41 plus 0 Schwangerschaftswochen ist. Das ist nämlich die nächste Frage. Aber generell muss man das sagen, wenn Sie eine Geburtseinleitung machen bei einem Befund, der unreif ist, weil das System überhaupt noch nicht auf Geburt eingerichtet ist, dann greifen Sie natürlich stärker in diese subtilen Mechanismen, die die ganze Geburt betreffen. Es geht also jetzt nicht nur um die Frage des Geburtsbeginns, sondern es geht auch um die Frage, wie schnell öffnet sich der Muttermund. Es geht um die Frage, wie effektiv ist die koordinierte Wehentätigkeit in der Austrittsperiode. Und es geht letztlich auch um die Frage, wie funktioniert die Plazentarperiode. Gut kann sich die Plazenta lösen und so weiter. Also sie greifen in den gesamten Geburtsverlauf ein. Und das ist die Problematik. Unreife Befunde sind immer problematischer, als wenn sie jetzt praktisch nur den letzten Kick geben bei einem reifen Befund.
Ja, ja. Und es ist natürlich total schwer, das selber, also als Schwangere eben zu verifizieren, bin ich jetzt gerade in einer Gefahrensituation und ist es absolut notwendig oder bin ich gerade noch in einer Situation, wo es einfach nur statistisch irgendwie gerade nicht passt oder vielleicht sogar auch der errechnete Termin falsch ausgerechnet wurde und damit stehe ich jetzt da, ne?
Ja, das stimmt. Ja. Das ist leider ein großes Dilemma. Mhm. Deswegen glaube ich, auf dieser Ebene können wir nur aufklären und motivieren. Ja. Absolut. Ich glaube, die Hauptarbeit muss ich leisten, auf der einen Seite als Hochschullehrer, dass ich also versuche, das in meiner Lehre so zu vermitteln, dass das sozusagen bei den Studierenden in Fleisch und Blut übergeht und dann eben auf der wissenschaftlichen Ebene, dass ich immer wieder lautstark mich beschwere über so unsinnige Fehlannahmen, wie sie in der IT Leitlinie. Und das ist eine hochwertige Leitlinie. Die Leitlinie Geburtseinleitung ist im wissenschaftlichen Gütelevel 2K, gibt es da nur noch 3. Also das ist eine sehr hochwertige Leitlinie, die von solchen schwerwiegenden Fehlern ausgeht.
Ja, ja. Sie hatten gerade noch irgendwas, wo Sie gesagt haben, da können wir gleich noch drauf eingehen. Und ich frage, was war das nochmal?
Also korrekt bestimmt ist. Und das Problem ist, dass die Hebammen und Ärzte in der Klinik das oft gar nicht prüfen können, weil nämlich aus irgendeinem Grund die Frauen gehen ja meistens so, was weiß ich, 7+, 8+, also relativ früh gehen die zur Schwangerschaftsbestätigung, zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin. Und dann wird die Schwangerschaft bestätigt, aber der Befund wird nicht eingetragen. Sie sehen auf der Seite, wo diese Terminschiene ist, meine Lieblingsseite im Mutterpass, steht immer Schwangerschaft festgestellt am so und so vielten, in der so und so, was weiß ich, in der 7+3. Schwangerschaftswoche, aber den Befund können sie nicht finden. Sondern im Mutterpass sind dann oft erst das erste Screening eingetragen, so bei 11+3 Schwangerschaftswochen. Und da steht dann blöderweise auch noch drin, Scheitelsteißlänge so und so. Ja. Scheitelsteißlänge 54. Und dieser Wert ist von niemandem zu verwerten. Denn, schauen Sie, das sind ja dann schon große Kinder. Wenn sich das Kind streckt, dann ist es eine Woche älter. Wenn sich das Kind beugt, ist es eine Woche jünger. Das heißt, wir brauchen die Scheitelsteißlänge, also dieses Maß zwischen Köpfchen und Po des Kindes in einer sehr frühen Schwangerschaft. Da ist das ein relativ guter Parameter, wenn wir dort alle Kinder gleich groß haben. Da gibt es keine großen und kleinen Kinder. Und dann wachsen die immens. Die wachsen 1 Millimeter pro Tag. Das heißt, selbst wenn wir uns hier vermessen, was gar nicht so leicht ist, vermessen wir uns nur um 1-2 Tage. Ja, also das ist ein sehr präziser Wert, aber er ist eben nur in der sehr frühen Schwangerschaft anwendbar. Das heißt, wir können ich sage immer 10+0, aber bitte, das muss man sehen. Mir geht es nur um das Unverständnis. Wir brauchen die Scheitelsteißlänge, denn der Befund ist ja da. Er wird bloß nicht im Mutterpass eingetragen. Das wäre der erste Schritt, den wir verbessern können. Ich weiß nicht, warum die Ärzte den Mutterpass erst zu spät anlegen. Ja, eigentlich ist ja die Frau schon beim ersten Termin schwanger. Ja, also bei uns kriegen die Frauen selbstverständlich immer ganz stolz, er ist natürlich noch fast leer, aber ganz stolz ihren Mutterpass gleich nach der Schwangerschaftsbestätigung mitgegeben. Und dort müssen natürlich alle Befunde mit rein. Und dieser erste Befund, wenn wir Glück haben, hat die Frau noch ein Foto von dem ersten Befund, können wir es da, aber oft müssen wir tatsächlich in der Arztpraxis anrufen und uns diesen ersten Befund sagen lassen. Also das ist ein Punkt, der sofort verbessert werden könnte, dass die Gynäkologinnen und Gynäkologen verpflichtet werden, den Mutterpass sofort anzulegen und diesen ersten Befund bei der Schwangerschaftsbestätigung einzutragen. Und auf diesen Befund, die Bestimmung des Schwangerschaftsalters ist eine Gesamtschau. Ich behaupte auch nicht, dass der Ultraschall die absolute Wahrheit ist. Ja, weil es auch hier Fehler gibt. Es ist eine Gesamtschau. Erstens, wie ist das Zyklusverhalten der Frau? Eine Frau, die immer stabil einen 35-Tage-Zyklus hat, dann darf man davon ausgehen, dass das Kind eine Woche jünger ist, als wir das davon ausgehen. Natürlich ist das störanfällig. Wenn das Kind im Urlaub gezeugt wurde, ja, im Urlaub geht's immer drunter und drüber. Oder wenn die Frau unregelmäßige Zyklen hat, können wir das überhaupt nicht verwenden. Und trotzdem ist das ein wichtiges Argument. Das zweite Argument ist natürlich die Sexualanamnese. Weil nach allem, was wir wissen, ja irgendwie Sex dazugehört zum Schwangerwerden. Ja, so.
Aber, meistens.
Wir dürfen nicht vergessen, erstens leben die Spermien 5 Tage. Das heißt, es kann trotzdem sein, dass das Kind 5 Tage jünger ist. Ja, auch wenn die Frau sagt, ich hatte nur an dem Tag Sex, das Kind muss an dem Tag gezeugt worden sein, haben wir trotzdem noch nach hinten 5 Tage, wo das Kind jünger sein könnte. Zweitens dürfen wir nicht verkennen, dass die Sexualanamnese oft von romantischen Vorstellungen und von handfesten Zwängen überlagert wird. Romantische Vorstellungen, es muss eben dieser Tag gewesen sein, wo wir in Bali am Strand lagen und genau als ich den Orgasmus hatte, rauschte eine Sternschnuppe durch den Mund und so weiter. Ja, und sie sagen, auch wie schön, aber sonst hat sie nie Sex. Doch, wir hatten immer, aber. Ja, also es sind romantische Vorstellungen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass es auch oft handfeste Zwänge gibt, wann das gezeugt werden musste.
Ah, okay.
Ja, also das darf auch nicht verkannt werden. Also das sage ich jetzt einfach mal so. Ich will da niemandem zu nahe treten, aber das sage ich einfach mal so aus meiner Erfahrung als Gynäkologe, dass das eben oft so ist, dass ein bestimmter Befruchtungstermin einfach nicht in Frage kommen darf. Ist so. So, und das ist aber die Sexualanamnese, die Zyklusanamnese, die Sexualanamnese. Viele Frauen spüren den Eisprung oder objektivieren ihn mit irgendwelchen immunologischen Tests. Ja, das ist natürlich sehr genau, aber nicht ganz störunanfällig, ja, weil auch da oft Fehlinterpretationen gibt. Und dann haben wir natürlich noch den Ultraschall. Und die Bestimmung des Alters des Kindes ist also eine Gesamtschau aus allen vier Größen. Und es darf keine vernachlässigt werden, sondern man muss dann unter Umständen sagen, naja, vielleicht ist diese Größe falsch. Und das ist eine Sache, die ganz wichtig ist. Am Anfang der Schwangerschaft mit meinen Studentinnen übe ich das, die stöhnen da immer schon. Weil auch in der Klausur wird das gefragt, weil ich wirklich möchte, dass jede Hebamme und jede Ärztin und der Arzt das auf dem Schirm haben, dass das von großer Bedeutung ist am Anfang. Jetzt werden Sie sagen, na, Mensch, das ist doch wurscht, das Kind wird schon irgendwann kommen. Ist es eben nicht. Das stimmt, ja, wenn wir dem Kind die Zeit lassen würden, dass es kommen kann, wie es will, dann wäre es nicht relevant. Aber es ist relevant, weil wir A, dem Kind keine Zeit lassen und B, gerade in der außerklinischen Geburtshilfe, wir ja nur einen kleinen Korridor haben. Ja, eine Hausgeburt geht eben nur 37+0 bis 42+0. Das ist ein kleiner Korridor. Und wenn wir uns dann um eine Woche irren, kann das,
das ist schade, eine
Hausgeburt verhindern. Ganz und das dritte ist eben, wie stark die Frauen belastet sind, ja, wie oft die dann eingestellt werden zu CTGs und sonst was, ja, dass wir hinten mehr Luft kriegen. Deswegen ist das ganz wichtig.
Also was vielleicht auch noch so ein Tipp sein könnte, ist, dass man auf keinen Fall den errechneten Termin halt verlegen lässt sozusagen. Also dass man sagt, das Kind ist doch anscheinend älter, weil es später dann eben schon größer ist oder so. Ne? Dass man, oft wird dann ja nochmal irgendwas verändert im Mutterpass.
Später nicht. Das ist tatsächlich, verstehen Sie, wenn Sie heute Abend zur Party gehen und morgen früh schauen Sie in den Spiegel und denken, oh Gott, ich bin 10 Jahre gealtert, dann nehmen die doch auch nicht ihren Personalausweis, sondern ihr Geburtsdatum.
Genau, ja. Aber es passiert ja immer wieder, ne? Also das jetzt nicht, aber.
Aber mit Verlaub, das ist fachlicher, richtiger Blödsinn.
Genau, und passiert. Also, aber dass man da eben dann sagt, nein, das möchte ich nicht, ja, genau.
Das darf nicht passieren. Das ist richtiger handwerklicher Fehler. Wir legen am Anfang das Alter des Kindes fest. Mhm. Das können wir nur am Anfang.
Ganz genau.
Da gibt es große und kleine Kinder. Abgesehen davon sind auch die Messfehler später viel größer. Sie haben nur am Anfang die Chance. Ja? Und ich sagte es bereits, bis ungefähr 10., 11. von mir aus Woche noch die Scheitel steil senken. Ab dann muss der bipaetale Durchmesser, also das Köpfchen, vermessen werden. Und das Maß können Sie mit einiger Einschränkung halbwegs bis zur 20. Woche verwenden. Und ab dann ist es eine Gesamtschau. Und das ist ein weiterer Punkt, wenn Sie mal im Mutterpass diese Seite sehen, wo die Ultraschallbefunde eingetragen werden, also diese Perzentilkurven, die sind immer leer. Die werden nicht ausgeführt. Es lohnt sich, dort mal die Punkte reinzusetzen. Wenn Sie die Punkte nämlich reinsetzen würden, würden Sie sofort merken, da stimmt was nicht. Entweder sehen Sie, dass der oder diejenige, die Messung gemacht hat, hochgradig ungenau gearbeitet haben, wenn es nämlich völlig unplausibel die Werte sind, kommt auch vor. Oder Sie sehen, dass das gar nicht stimmen kann. Wenn nämlich alle Werte immer, von Anfang an immer unter der Kurve liegen, dann wissen wir, das stimmt nicht. Ja? Also das kann ich den Frauen auch, die jetzt zuhören, auch unbedingt den Rat geben, ruhig mal die Werte, die wir haben, in diese Kurven einzutragen, da kriegen Sie unglaublich viele Informationen.
Ja. Vielen Dank. Ja, ich glaube, das ist wichtig, da die Frauen eben selbst zu stärken und kompetent zu machen, auch ein Stück weit. Bin Ihnen auch sehr, sehr dankbar, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute genommen haben, darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass das wirklich viel verändern kann, wenn man mit einer gewissen Aufklärung auch so reingeht und schon weiß, worauf es ankommt oder wo es dann eben auch schwierig sein kann. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, ach, das würde ich gerne, wo ich jetzt doch schon so ein großes Publikum hier habe, loswerden? Gibt es da noch etwas?
Oh, ich erlebe jetzt vieles.
1000 Sachen.
Da fange ich nicht an, da.
Ja. Ja, ja.
Da müssen Sie mich schon fragen, dann lege ich los. Aber ich habe eine ganze Liste. Ja, also ich kann ja mal sagen, die großen Baustellen aus meiner Sicht. Eine haben wir heute besprochen, ist egal, eine Frage der Geburtseinleitung. Und bei der Geburtseinleitung ist das Problem, dass es aus meiner Sicht kein Problembewusstsein gibt. Beim Kaiserschnitt ist es immerhin erreicht worden, dass gesagt wird, auch in den Leitlinien, die Kaiserschnittrate ist zu hoch. Wir müssen darauf hinwirken, die Kaiserschnittrate zu senken. Da sind sich inzwischen alle einig, sie ist zu hoch. Uneins ist man, was die Zielmarke ist, da hat man sich da ein bisschen davor gedrückt, was eine ideale Kaiserschnittrate ist. Aber zumindest ist dort ein kollektives Verständnis da, dass wir alles dafür tun müssen, die Kaiserschnittrate nach unten zu nehmen. Und eine hohe Kaiserschnittrate gilt inzwischen in vielen Regionen Deutschlands als ein gewisser Makel. Aber da ist ein Verständnis da. Bei der Geburtseinleitung ist das Verständnis nicht da. Ja, also eine hohe Einleitungsrate gilt nicht als Makel, sondern es gilt als Zeichen einer gewissen Sorgfalt, die man hat, die ich aber aus genannten Gründen oft in Frage stelle. Das heißt, hier fehlt das Problembewusstsein, hier muss ein Problembewusstsein her, eine Einleitungsrate von um die 25%, auf die wir zugehen, ist nicht akzeptabel, aus vielen Gründen, die ich genannt habe. So, das ist also aus meiner Sicht die erste große Baustelle, die Geburtseinleitung. Die zweite große Baustelle, wo auch kein Problembewusstsein da ist, ist die Gabe von Oxytocin bei der Geburt. Man hat seit vielen Jahrzehnten, ist klar, dass wenn wir während der Geburt Oxytocin geben, dass wir hier, wie ich das gerade erklärt hatte mit dieser Downregulation, dass wir hier empfindliches hormonelles System eingehen und der Zusammenhang zwischen Oxytocingabe und späterer Blutungsgefahr nach der Geburt in der Plazentalperiode, der ist seit Jahren, Jahrzehnten bekannt. Was aber wenig bekannt ist, ist, dass das Oxytocin plazentagängig ist und dass das Kind auch hohe Oxytocindosen abbekommt und seinerseits wieder mit einem Runterfahren der Oxytocinrezeptoren reagiert. Und das Oxytocin ist das entscheidende Bindungshormon. Das heißt, das Kind braucht sein eigenes Oxytocin, um seine Bindung aufzubauen. Ich habe jetzt vor kurzem eine Arbeit betreut, die hat mich richtig berührt. Ich habe ja den Luxus, was interessant ist, das versuche ich meinen Studentinnen unterzujubeln, dass sie da ihre Bachelorarbeit drüber schreiben. Und das hat mich sehr berührt. Da hat man das Verhalten der Kinder in den ersten 4 Minuten nach der Geburt verglichen. Zwischen Kindern, die kein Oxytocin bekommen haben, also wo die Mütter kein Oxytocin bekommen haben und Kindern, wo die Mütter Oxytocin bekommen haben. Und da hat man geschaut, wie nehmen die Blickkontakt auf? Wie äußern die sich? Schreien die oder, ja, wie suchen die Brust? Und das war schon für mich absolut berührend, dass es dort hochsignifikante Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen gab. Das heißt, das ist eine Baustelle, über die überhaupt nicht geredet wird. Das wird nicht mal richtig statistisch erfasst, wie viele Mütter während der Geburt Oxytocin bekommen.
Ja, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Mhm.
Aber das ist ebenfalls eine große Baustelle. Und die dritte große Baustelle ist der gesamtgesellschaftliche Umgang mit der Geburt. Wir leben nach wie vor in einem Verständnis, dass die Geburt die Privatsache der Eltern ist und dass Hebammen und Ärzte, die die Geburt begleiten, Dienstleister an diesem Paar sind. Und wir ordnen die Geburt damit in ein betriebswirtschaftliches Konzept des Sozialgesetzbuchs 5, also der Krankenhäuser, ein. So, und das stimmt aber nicht. Ja, die Geburt eines Menschen ist zwar natürlich in erster Linie Sache dieser Eltern. Also ich will jetzt nicht die Kinder verstaatlichen, überhaupt nicht. Aber trotzdem muss klar sein, dass die Geburt eines Kindes unser aller Anliegen ist. Das heißt, es ist ein gesellschaftliches Interesse, dass Kinder heil geboren werden, und zwar möglichst viele. Und dazu muss das Verständnis sein, die Geburt eines Kindes ist unser aller Anliegen. Ja, dieses Kind ist wichtig. Es ist wichtig, selbst wenn es nicht der künftige Papst ist oder selbst wenn es nicht der erste Mensch auf Mars ist, der dort geboren wird. Es ist doch wichtig für uns alle, dass dieses Kind da ist. Ja, und zwar nicht nur zahlenmäßig, um unsere Sozialsysteme zu stärken. Das heißt, am Anfang, wenn wir bei diesem Sozialsystem brauchen, brauchen wir viele junge Menschen. Wir brauchen viele Kinder, die geboren werden. Aber auch, dass es diese Kinder gibt, weil jedes einzelne Kind wichtig ist. Das heißt, die Geburtshilfe muss als gesamtgesellschaftliches Ereignis betrachtet werden. Und wir Hebammen und Ärzte haben eine hoheitliche Aufgabe. Bitte, ich will nicht, dass wir verbeamtet werden. Keine Lust. Aber wir haben eine hoheitliche Aufgabe. Das heißt, wir arbeiten nicht für dieses Paar als Dienstleister, sondern wir arbeiten eigentlich im Interesse der Gesamtgesellschaft. Ja. Und das muss eine Würdigung empfinden. Das heißt, die Geburtshilfe muss raus aus dem Sozialgesetzbuch 5. Wir müssen ein eigenes Sozialgesetzbuch finden, was die Geburtshilfe regelt. Ja, und zum Beispiel die Haftpflichtversicherung, das darf nicht mehr, wenn ein Polizist ein Verkehrsschild rammt mit seinem Polizeiauto, zahlt nicht das eine Haftpflichtversicherung, sondern es zahlt die Polizei. Ja, das heißt, die Haftpflichtversicherung muss raus. Es muss klar sein, dass trotz sorgfältiger Herangehensweise es zu Zwischenfällen kommen kann, die Haftpflichtfälle auslösen. Und das muss natürlich die Gesellschaft übernehmen.
Ja.
Ich will nicht für Pfuscherei und Oberflächlichkeit reden. Nein, nein. Aber trotzdem, diese Nullfehlerkultur, die zurzeit herrscht, und dass sogar die Krankenkassen diejenigen sind, die praktisch gnadenlos Fehler von Hebammen und Ärzten verfolgen, ja, als ob dort nie ein Fehler passieren kann. Natürlich können Fehler passieren, selbst wenn man noch so sorgfältig ist, können Fehler passieren. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wir fehlerfrei durch die Geburtshilfe gehen können. Und der Staat muss die Größe haben zu sagen, ja, diese Fehler, die jetzt nicht auf Schlamperei und Fahrlässigkeit beruhen, sondern die Fehler, die in dem menschlichen Bereich, für die tritt selbstverständlich die Gesellschaft ein.
Ja. Ja, weil Sie sagen da was total Wichtiges, weil das, wie es jetzt im Moment ist, eben dazu führt, dass ganz viel interveniert wird in Kliniken, einfach aus Angst, dass man hinterher vielleicht vor Gericht sich verantworten muss und dann heißt es, ich habe nichts getan. Und dass es immer noch so ist, dass es besser klingt, man hat, wenn man sagt, man hat ja das gemacht und das und das und das und das und das, obwohl die Interventionen ja nachweislich häufig eher schädlich sind, als dass sie nützlich sind. Aber aus dieser Angst heraus, ich muss mich aber vielleicht rechtfertigen, dann muss ich das auch vorweisen können, wird halt ganz, ganz viel untersucht und gemacht und getan, was vielleicht dann zu viel ist und wo es dann für die Frauen auch schwierig wird, das einzuschätzen. Ne? Genau wie wir vorhin eben darüber gesprochen haben, wie kann man es einschätzen? Ist mein Kind jetzt in Gefahr und versucht die ganze Zeit den Knopf zu drücken und kommt nicht raus? Oder ist mein Kind gesund, es geht uns beiden gut? Und genauso eben auch bei der Geburt selbst. Ich glaube ja, dass man da auch sehr auf das Bauchgefühl vertrauen kann, auf die Intuition und auch die kann geschwächt werden durch Ängste, die von außen verursacht werden, durch Fachpersonen, die vielleicht irgendwie auch Angst schüren. Ja, das ist ein Dilemma.
Das Dilemma besteht darin, eigentlich gibt ja die Leitlinie doch gar nicht, also wenn wir jetzt wir sind ja bei der Geburtseinleitung, die Leitlinie gibt doch eigentlich Spielräume. Ja, da muss ich jetzt die Leitlinie wirklich in Schutz nehmen, dass die Leitlinie immer sagt, die Individualentscheidung muss gefällt werden. Wir können jetzt nicht pauschal alle Kinder einleiten. Ja, das Dilemma besteht tatsächlich darin, dass viele Ärztinnen und Ärzte glauben, dass sie persönlich haftbar gemacht werden können, wenn jetzt dem Kind was passiert. Dabei stimmt das nicht. Wenn Fehler gemacht werden und daraus ein Schaden entsteht, ist es selbstverständlich, dass dieser Schaden beglichen wird. Da gibt es überhaupt keine Frage. Die Frage ist also nicht, ob der Schaden beglichen wird, sondern es geht darum, dass wenn dieser Fehler im Rahmen eines normalen Fehlermanagements entsteht, dann darf nicht die handelnde Person in Anspruch genommen werden, sondern muss die Gesellschaft dafür eintreten.
Ja, absolut. Herr Professor Hildebrandt, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank. Und wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Ich möchte auch noch kurz darauf verweisen, dass Sie sehr viele Bücher geschrieben haben, sehr viel publiziert haben. Also man kann sich da gerne noch weiter belesen, mit Ihnen auseinandersetzen. Ich finde, dass Sie einen ganz tollen Mehrwert schaffen für uns alle.
Ja, das war's schon mit dem Interview mit Professor Dr. Sven Hildebrandt. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Ich bin auf jeden Fall ganz dankbar, dass er hier zu Gast war und mit seiner Expertise hier auch mir noch ganz viel beibringen konnte und hoffentlich auch dir. Und wenn dich Themen interessieren rund um Schwangerschaft und Geburt vor allem, dann stöber hier gerne noch weiter rum. Genau das ist mein Kerngebiet, also gerade wenn es um die positive Geburtsvorbereitung geht. Und ich nehme dich da gerne noch ein bisschen mit an die Hand. Du kannst bei meinen Inhalten immer davon ausgehen, dass du positiv vorbereitet wirst auf die Geburt, dass eine Freude mehr und mehr entstehen darf, Zuversicht, ein gutes Gefühl für deinen Körper, für dein Baby. Und so verbleibe ich jetzt mit ganz lieben Grüßen, freue mich, dich bald wieder zu sehen sozusagen. Und alles Gute für dich, deine Christine.